Deine Story, meine Stimme, so heißt dieser Podcast. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Ich bin der Herbert Bob und ich lebe in Montreal. Manche von euch kennen mich vielleicht noch aus dem Radio als Hörfunkkorrespondent für Kanada und Alaska. In diesem Podcast geht es jedoch nicht um meine Geschichten, sondern um eure. Lustige, traurige, skurrile, hörenswerte eben. Den Anfang machen wir heute mit einer ziemlich schrägen Geschichte. Nur so viel sei verraten, es kommen vor ein kanadischer Mountie, ein Polizistenmörder aus der Prärie, John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald und mein Kumpel Doug. Noch Fragen? Dann einfach weiterhören. Viel Spaß! Die meisten Kriminalgeschichten beginnen ja ganz friedlich und enden dann oft ziemlich brutal. Okay, im Tatort wird schon mal einer abgestochen, solange noch die Titelmusik läuft. Aber in den meisten Krimis, die ich kenne, gibt's einen szenischen Einstieg oder einen belanglosen Dialog, in dem sich die Protagonisten langsam warmlaufen können, noch ehe der Plot seinen Lauf nimmt. Bei der Geschichte, die mir Doug erzählt hat, ist es genau umgekehrt. Die Story fing schon brutal an und endete dann ganz friedlich auf dem Friedhof. Was mein Kumpel Doug mit John F. Kennedy und Lee Harvey Oswald zu tun hat, erzähle ich später. Erst einmal will ich euch den Mann vorstellen, der mir diese ziemlich schräge Geschichte erzählt hat. Doug und ich kennen uns seit 25 Jahren. Er ist ein feiner Kerl, der einfach nicht Nein sagen kann, wenn man ihn um einen Gefallen bittet, und genau deshalb ist er in die Situation hineingeraten, von der ich gleich erzählen werde. Heute lebt Doug wie ich in Montreal, seine Geschichte spielt jedoch 3.500 Kilometer weiter westlich in Vegreville. Das ist ein 6.000 Einwohnerdorf in der Prärie-Provinz Alberta, eine Autostunde südlich von Edmonton, direkt am Yellowhead Highway gelegen. Das Wahrzeichen von Vegreville ist übrigens eine Pisanka, ein fast 10 Meter hohes ukrainisches Osterei, das mit allen möglichen handgemalten Symbolbildern verziert ist. Diese Pisanka ist die höchste der Welt und steht am Ortseingang von Vegreville, wo das gigantische Osterei die wenigen Besucher begrüßt, die sich dorthin verirren. Das ukrainische Osterei führt uns schnurstracks zum Protagonisten dieser Geschichte. Es ist ein Mann namens Tom Zajek. Er ist Mitte 40 und, wie viele der Bewohner von Vegreville, ukrainischer Abstammung. Und er ist, darauf werden wir später noch zu sprechen kommen, ein seltsamer Vogel. Mitte der 80er Jahre, als unsere Geschichte spielt, muss man sich Vegreville vorstellen wie viele Präriedörfer. Ein Kaff mit ein paar Farmhäusern, einem Tante-Emma-Laden, einem China-Restaurant, das noch aus der Zeit stammt, da chinesische Arbeiter am Bau der kanadischen Eisenbahnlinie beteiligt waren. Dann gibt es da noch ein paar Kirchen, eine davon fast immer architektonisch russisch-orthodox angehaucht, in diesem Fall also für die ukrainischen Immigranten von Vegreville. Die Türme dieser Kirchen bilden dann immer ein bisschen Abwechslung in dieser bügelbrettartigen Landschaft, die sich im Westen Kanadas von Manitoba über Saskatchewan nach Alberta hinzieht, wo dann die Rocky Mountains beginnen. Hier also wohnt Tom Zajek. Er ist ein komischer Kauz, wie schon erwähnt. Er lebt dort zusammen mit seiner alten Mutter und ist im Dorf dafür bekannt als, sagen wir mal, einer, der irgendwo nicht alle Tassen im Schrank hat. Oder, wie Doug sich erinnert, Tom Zajek sei nicht die allerhellste Kerze auf der Torte gewesen. Seinen Nachbarn ging dieser Tom Zajek gehörig auf den Wecker. Anstatt einer geregelten Arbeit nachzugehen, klaute er schon mal Kränze vom Friedhof, die er dann an seiner Haustür befestigte. Hin und wieder hing auch ein handgeschriebenes Schild am Eingang, in dem Polizisten als Pigs bezeichnet werden, als Schweine also. Tom Zajek war, man ahnt es schon jetzt, ein Polizistenhasser. Dann kam die Nacht, als dieser Polizistenhasser zum Polizistenmörder wurde. Ein Verbrechen dieser Art hätte man diesem seltsamen Typ dann doch nicht zugetraut. Es war das erste Mal, dass es in Wegerville einen Mord seit Menschengedenken gab. Bisher gab es allenfalls mal eine blutige Schlägerei oder auch einen kleinen Diebstahl. Gewaltverbrechen kannte man in diesem beschaulichen Dorf bis dahin nur aus dem Fernsehen. Wir schreiben den 13. Dezember 1985. Es ist ein bitterkalter Sonntag, es liegen etwa 40 cm Schnee. Tom Sajek hatte sich wieder einmal mit einem Nachbarn gestritten. Warum? Das wissen wir nicht genau. Jedenfalls wurde es dem Nachbarn irgendwann zu bunt und er rief die Polizei. Kurz darauf trafen 4 Cops ein, Mitglieder der Royal Canadian Mounted Police, die in der Nähe stationiert waren, auch als Mounties bekannt. Sajek war nach dem Streit mit dem Nachbarn wieder ins Haus zurückgegangen, als wäre nichts geschehen. Die Polizisten forderten ihn auf, die Tür zu öffnen. 2, 3, 4 Mal. Sajek reagierte nicht. Durchs Fenster konnte man ihn schemenhaft in einem abgedunkelten Raum erkennen. Einer der Polizisten schlug daraufhin die Haustür mit der Axt ein und fand Sajek im Schlafzimmer vor. Der Mountie Alan Giesbrecht hatte das Pech, als erster von Sajek entdeckt zu werden. Sajek eröffnete, wohl ohne Vorwarnung, sofort das Feuer und es kam zu einer Schießerei, in deren Verlauf der Polizist Alan Giesbrecht getroffen und trotz schusssicherer Weste schwer verletzt wurde. Auch ein Corporal namens Keith Kickert erlitt bei dieser Schießerei leichte Verletzungen. Er hatte allerdings Glück im Unglück und überlebte. Constable Alan Giesbrecht hatte jedoch das Pech, dass ihn die Kugel in der Seite getroffen hatte, genau an der Stelle, wo die Bleiweste wohl nicht hundertprozentig abgedichtet war. Giesbrecht erlitt einen Magendurchschuss, seine Begleiter bargen den jungen Mountie noch, riefen den Notarzt und verließen das Haus dann aber wieder. Warum, ist nicht so richtig klar. Alan Giesbrecht verstarb wenig später im Krankenhaus. So weit, so tragisch, könnte man sagen, doch es geht noch weiter. Nach der Schießerei verbarrikadierte sich der Polizistenmörder noch die ganze Nacht über in seinem Haus. Dieses Gewaltverbrechen hatte natürlich schnell die Runde gemacht und war in Windeseile zu einer großen Story geworden. Deshalb fuhr mein Kumpel Doug gleich am frühen Morgen mit seinem 220er Daimler Diesel von Edmonton nach Wegerville, um über das Geschehen zu berichten. Es sei noch immer bitterkalt gewesen, erinnert sich Doug heute. Er und ein paar andere Reporter hätten sich stundenlang die Füße in den Bauch gestanden. Im Haus rührte sich lange Zeit nichts. Man wusste zu diesem Zeitpunkt nur, dass sich Tom Sajek noch immer verbarrikadiert hatte und auch seine 80-jährige Mutter sich noch irgendwo in diesem Haus aufhielt. Doch dann fiel irgendwann ein Schuss. Tom Sajek, der Polizistenmörder, hatte Selbstmord begangen. Den tödlichen Schuss hatte er sich mit einem Gewehr vom Kaliber 270 gegeben. Das ist eine Waffe, mit der andere Leute in dieser Gegend auf Bärenjagd gehen. Sajeks 80-jährige Mutter befand sich zu diesem Zeitpunkt noch immer im Haus und nach dem Selbstmord des Sohnes, so erzählte ein Polizist später, sei sie immer wieder durch jedes Zimmer des Hauses gelaufen, ohne auch nur ein Wort von sich zu geben. Damit könnte diese Geschichte eigentlich zu Ende sein, wären da nicht noch die beiden Begräbnisse gewesen. Der Mountie Alan Giesbrecht wurde in seinem Heimatdorf Slave Lake im Norden von Alberta zu Grabe getragen. Mehr als 1000 Polizisten aus ganz Nordamerika kamen angereist, um ihrem gefallenen Kollegen die letzte Ehre zu erweisen. Die Flaggen waren im ganzen Land auf Halbmast gesetzt. Morde, dann auch noch einen Polizistenmord, gab es zu jener Zeit in dem friedlichen Kanada höchst selten, gleich gar nicht in einem Präriedorf wie Wegerville. Das Medienaufgebot beim Begräbnis von Constable Giesbrecht war enorm. Dass am selben Tag, sogar fast zur selben Uhrzeit, 3,5 Autostunden südlich von Slave Lake, in Wegerville der Mörder des Polizisten begraben wurde, schien nur wenige zu interessieren. Mein Kumpel Doug war einer von ihnen. Das Begräbnis des Mörders interessierte meinen Reporterkumpel mehr als die Beisetzung des Opfers. Also fuhr Doug wieder von Edmonton nach Vegreville, wo sich jetzt gerade mal eine Handvoll Menschen vom Polizistenmörder Tom Zajec verabschiedeten. Einen großen Fanclub schien Zajec nicht hinterlassen zu haben. Ein paar Familienangehörige waren gekommen, sonst keiner. Doug hatte sich im hinteren Teil der kleinen Kirche platziert. Von dort aus konnte er das Geschehen gut beobachten, ohne die Angehörigen in ihrer Trauer zu stören. Gegen Ende der Totenmesse in dieser kleinen russisch-orthodoxen Kirche sei im Halbdunkel dann plötzlich ein Mann neben ihm aufgetaucht, erinnert sich Doug. Dieser Mann hatte eine ungewöhnliche Bitte. Es seien leider nicht genug Männer da, die den Sarg mit Tom Zajecs Leiche tragen könnten, ob er, der Reporter, bereit wäre, mit anzupacken. Damit konnte Doug natürlich nicht rechnen. Viel Zeit zum Nachdenken blieb ihm nicht, also entschied er sich spontan, okay, ich pack damit an. Doug ist von Haus aus eine gute Seele, muss man dazu wissen. Ich kann mich in all den Jahren, die wir uns kennen, nicht an einen einzigen Fall erinnern, wo er mir eine Bitte ausgeschlagen hätte. Und natürlich konnte er auch in Vegreville nicht Nein sagen, denn es bestand ja buchstäblich Not am Mann. Irgendwie musste der Kerl ja beigesetzt werden. Also sagte Doug ja und wurde damit zum Sargträger eines Mörders. Gewissensbisse hatte er deshalb nie, es sei einfach ein humanitärer Akt gewesen, sagte er heute. Dieses scheußliche Verbrechen, das dieser Mann begangen habe, wollte er durch seine Hilfsbereitschaft keine Sekunde lang minimieren oder gar entschuldigen. Nach dem Begräbnis hätten ihn die wenigen Angehörigen des Verstorbenen noch zum Leichenschmaus eingeladen. Es sei da ziemlich viel gegessen und noch mehr getrunken worden, erinnert sich Doug. Etwas seltsam sei es schon gewesen, als sich die Angehörigen des Polizistenmörders dann tränenreich bei ihm bedankt und ihn umarmt hätten. Zurück in der Redaktion seiner Zeitung in Edmonton schrieb Doug jetzt die etwas andere Geschichte, denn er war ja jetzt der Protagonist seiner eigenen Story geworden. Über einen Zeitungsreporter, der eigenhändig einen Polizistenmörder zu Grabe getragen hatte, gibt es schließlich nicht jeden Tag zu berichten. Nicht jeden Tag, das stimmt, aber ganz so selten, wie man denken würde, passiert es dann doch nicht, wobei wir bei John F. Kennedy und Lee Harvey Oswald wären. Als nämlich der Mörder des damaligen US-Präsidenten in Fort Worth in Texas beerdigt wurde, fanden sich auch nicht genügend Pallbearer ein, wie das hier heißt. Nicht einmal der Geistliche, der zunächst zugesagt hatte, erschien dann beim Begräbnis. Also fragte der Mann vom Beerdigungsinstitut, ob noch ein paar der anwesenden Journalisten mit anpacken könnten. Spontan fanden sich gleich 7 Reporter, die halfen, den Blechsarg des Mörders zu Grabe zu tragen. Als einer von ihnen, der Associated Press Reporter Mike Cochran, viele Jahre später in einem Fernsehinterview gefragt wurde, warum er das gemacht habe, also warum er sich damals als Sargträger hatte einspannen lassen, sagte er nur, irgendjemand musste diesen Kerl doch ins Grab befördern. Und außerdem, es war doch nur ein Sarg. Zu viel versprochen? Ganz schön schräg, oder? Wenn auch ihr eine Geschichte habt, schickt sie mir doch bitte. Meine E-Mail-Adresse podcast@herbertbob.com. podcast@herbertbob.com. Ihr findet die Adresse auch nochmal auf der verlinkten Webseite zusammen mit ein paar anderen Details. Ich freue mich auf eure Stories. Bleibt mir gewogen und lasst uns zusammen Geschichte machen.